Captain, der Regisseur des zweiten Star Trek-Films, hat sich verabschiedet. Wir haben keinen Regisseur für den dritten Film. Was sollen wir machen?
Mr. Spock, übernehmen Sie.
Wenn ich ein Mensch wäre, wäre meine Antwort mit großer Wahrscheinlichkeit: Fahrt zur Hölle.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe der Kino-Tagesstätte. Und wir begeben uns wieder in, zumindest für uns, unbekannte Gefilde. Es geht weiter mit unserer wunderschönen Reihe Trek Talk. Wir tun es dem ersten Star Trek-Film gleich und arbeiten uns im Schneckentempo durch die Star Trek-Filmreihe hindurch. Wir, das sind ich, Christian, und mein Captain, Marius. Oh, Captain, mein Captain.
Oh, ein bisschen Shakespeare? Ist das Shakespeare?
Ja. Ich glaube, der Toten Dichter, oder? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das kommt von einem Shakespeare-Zitat.
Alles kommt von Shakespeare.
Naja, Star Trek zum Beispiel.
Auch, oder von hier, nicht Mao Zedong, wie heißt der? Konfuzius.
Okay. Genau. Ja, das sind die zwei, wo alles hinausläuft scheinbar. Aus Star Trek, wir werden es in dieser Folge auf gar keinen Fall herausfinden, weil wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen unendliche Welten entdecken.
So sieht's aus. Wir haben in der letzten Episode, ist schon ein Weilchen her, den ersten Star Trek-Film besprochen und den zweiten. Und wir machen in dieser Folge mit Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock und Star Trek 4 zurück in die Gegenwart weiter. Beide unter der Regie von Leonard Nimoy. Das so viel als Kontext für unseren wunderschönen Anfangs-Gag, damit ihr versteht, was es damit auf sich hat. Und soweit ich gesehen habe, du hattest die schon mal gelockt bei Letterboxd, ne? Du hattest ja auch in der letzten Folge erzählt, die hattest du irgendwann schon mal in deiner Kindheit gesehen.
Ja, Teil 1 bis 4 sind so ein großes Star Trek-Matschgebilde in meinem Kopf. Also die habe ich alle schon mal gesehen, außer der erste Teil, aber 2, 3 und 4 bauen ja auch aufeinander auf. Also tatsächlich enden oder fangen die ja an mit dem Ende vom vorigen Teil, so mehr oder weniger zumindest, nehmen da irgendwie so einen Storystrang mit auf. Und die liefen relativ häufig, glaube ich, im Fernsehen. Und dann habe ich auch einfach mal mitgeschaut, wenn mein Vater das zum Beispiel geschaut hat. Und es war sehr lustig, wieder mal. Also bei Teil 2 hatte ich schon so Aha-Momente und auch Teil 2, Teil 3 waren sehr viele Szenen drin, die mir doch sehr bekannt vorkamen.
Ich bin gespannt auf die Aha-Momente, die du da erlebt hast. Grätsch gerne rein oder erzähl dann gerne, was dir so bekannt vorkam, was so in deinem Gedächtnis aufgeblitzt ist, wenn wir in die Detailbesprechung gehen, bei der wir, hier nochmal als Hinweis, keine Rücksicht auf Spoiler nehmen werden. Aber die Filme haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, nämlich jeweils 40. Einmal 41, einmal 39 Jahre. Gottes Willen, wie die Zeit vergeht.
Ja, wem sagst du das? Aber es ist tatsächlich genau, also wir konnten euch unserer Journey quasi folgen. Also alle 2 Monate besprechen wir hier die nächsten 2 Filme. In meinem Wechsel übrigens mit unserer anderen Reihe. Falls ihr die noch nicht abgescheckt habt, dann los, Kids. hört mal unsere Meinung zu Game of Thrones, der ersten Staffel. Das gab es im letzten Monat und gibt es im nächsten Monat wieder. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach mal rein. Ich glaube, es gibt nichts weiteres zu sagen, außer dass wir noch bewerten, aber die jeweiligen Filme. Aber dazu kommen wir dann am Ende der jeweiligen Folge.
Wenn es soweit ist, dann kommen wir dazu und wir starten mit Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Du hast schon gesagt, der Film ist eine direkte Fortsetzung von Teil 2. Es beginnt auch mit einem Rückblick auf das Ende von Teil 2, auf das Opfer von Mr. Spock, der sich da begeben hat in den Reaktor, um den zu reaktivieren, um das Raumschiff zu retten und gleichzeitig so verstrahlt wurde, dass er gestorben ist und sein Sarg, also er mit seinem Sarg, in seinem Sarg auf den neuen Genesis-Planeten, den neu geschaffenen Genesis-Planeten geschickt wurde. Nun gibt es einerseits eine Gruppe von Klingonen, die dieses Genesis-Projekt in ihren Besitz bringen wollen. Sie sehen darin eine ultimative Waffe. Andererseits haben wir die Crew der Enterprise. Das Schiff ist schwer beschädigt. Die begeben sich zurück zur Erde. Und auf dem Weg dahin wird Dr. McCoy Pille, hat eine, er legt ein seltsames Verhalten an den Tag. Offensichtlich hat Spock sich mit ihm mental verbunden. Ein Überbleibsel, ein Rest von Spocks Geist ist in McCoys Innerem gefangen. Zwei Seelen in einer Brust, wenn man so möchte. Und um beide zu retten, muss Captain Kirk jetzt ein Ritual durchführen und dazu den Körper, den leblosen Körper von Spock nach Vulkan bringen, auf die Heimatwelt der Vulkanier. Und dazu begibt er sich dann wieder illegalerweise nach Genesis mit seiner Crew, wo sich dann der weitere Plot entfaltet.
Und wir haben das Auftauchen einer der wichtigsten Rassen, kann man so sagen, oder Völker der Star Trek-Welt, die Klingonen. Sind der große Gegenwicht und der Oberklingone in diesem Fall gespielt von Christopher Lloyd.
Ja, hat mich auch sehr überrascht.
Höchstpersönlich.
Ja, sehr schön verkörpert da. Natürlich, also man erkennt ihn auch unter diesem extrem aufgeplusterten Make-up, erkennt man ihn sofort durch seine Gesichtszüge, aber auch durch die Art, wie er das spielt und seine Mimik und so weiter. Also da sitzt Doc Brown im Sessel dieses Klingonen-Schiffes.
Was er auch sehr einnehmend spielt, wie ich finde, also diese Gegnerrolle im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen bisher, ist irgendwie sehr übertrieben und irgendwie so auch so ein bisschen mit, er ist sehr, ja, ungestüm und oder will auch, also hat auch kein Problem, seine Mannschaft mal zu liquidieren, aber hat auch so ein bisschen so ein Ehrgefühl irgendwie, so was Captain zu Captain spricht man jetzt anders, ne? Also da ist er noch irgendwie, hat er so ein bisschen Respekt und fordert den auch ein. Was crazy ist, ich habe den wieder auf Deutsch geschaut, wie alle Filme, einfach weil ich die deutsche Synchro sehr mag und irgendwie hat fast das feigische Gefühl.
Du musst dich nicht rechtfertigen dafür, wenn du einen Film auf Deutsch guckst.
Ich muss das von mir selber rechtfertigen.
Ja, vor deinen Kommilitonen, ja.
Nee, alles gut. Aber vor mir selber, warum ich so faul war, den auf Englisch zu schauen. Und hier wird es tatsächlich ein bisschen kurios, denn die gesamte klingonische Sprache ist auf Deutsch übersetzt worden. Allerdings sind die Untertitel geblieben.
Ja, die ploppen also, dann manchmal so bei so einzelnen Sätzen Unterhaltungen zwischen den Klingonen so rein und okay.
Genau, du hast also quasi Deutsch mit deutschen Untertiteln und englischen Untertiteln, die ja für die klingonische Sprache immer noch da drin sind. Also das war kurios irgendwie zu verfolgen und kann mir ehrlich gesagt nicht verstehen, warum, ob es eine deutsche Version gibt, wo es quasi nicht übersetzt ist, wo man die klingonische Sprache hört.
Ja, das ist ja, vielleicht ist das auch erst so eine Sache, die jetzt in den letzten 20 Jahren aufgekommen ist, dass so Fantasiesprachen in den Synchronfassungen auch übernommen werden, weil du musst ja, ne, du bist da im Synchronstudio, deine Sprecher und Sprecherinnen haben diese neue Sprache vor sich und du bräuchtest ja eigentlich jemanden, der die entwickelt hat, um diese Aussprache korrekt zu korrigieren, um da Fehler zu beheben. Ne? Und im Deutschen bei Game of Thrones haben wir es ja unter anderem mit den Sprachen von den Dothraki, da scheint das ja irgendwie geklappt zu haben, oder Valyrisch und so weiter, da scheint das ja in Ordnung gewesen zu sein, aber hier damals vielleicht, da waren die Wege noch länger, um sowas mal rüber zu schicken und oder jemand schaltet sich zu oder so weiter. Jedenfalls haben sie darauf verzichtet und anstatt sich da irgendwie peinlich zu machen mit Klingonisch, haben sie es komplett auf Deutsch gemacht.
Ja, was vielleicht schade ist, dass man das Klingonische quasi vermisst oder auch so gar nicht drin hat, weil es ja irgendwie dann doch schon ein Teil von Star Trek ist, der über diese Filme und Serie hinausgeht. Irgendwie ist dieses Klingonisch auch so ein Synonym für, was für ein Nerd bist du denn, wenn du das kannst oder wenn du dich dafür interessierst? Das ist schon Next Level Nerdtum quasi. Und also auch natürlich genährt durch so Sendungen wie Big Bang Theory oder ähnliches.
Ja. Ja.
Aber die deutsche Synchro von Doc Brown oder ich weiß gar nicht, wie heißt der Bösewicht hier?
Krug, ist das bei mir schon ein bisschen her? Ich weiß nicht, ob Kruge oder Krug, so jedenfalls sein Name.
Kommander Kruge. Klingt auch wie so ein Nazi-Officier.
Ja.
Aber die deutsche Synchro ist natürlich dann auch sehr, sehr übertrieben und irgendwie in der Sprache sehr, sehr theateresk quasi. Und das, mhm. das trägt aber für Christopher Lloyds Charakter bei, die er ja auch sehr überhöht spielt und sehr, er ist ja ein sehr ausdrucksstarker Schauspieler, würde ich einfach mal so sagen. Und irgendwie hat das so ein vielleicht leicht trashigen Reiz, aber auch sehr unterhaltsam.
Ja, ja. Und wo wir schon dabei sind, der ganze Film ist ja schon sehr, sehr opernhaft, ne? Sehr theatralisch, sehr groß aufgezogen in seinen Themen. Es geht für Kirk darum, zwei seiner Freunde zu retten. Einer, der mutmaßlich sterben wird, wobei das, kann ich gleich mal vorwegnehmen, einen Kritikpunkt, die Bedrohung, die Gefahr für Pille ist mir nie so wirklich klar geworden. Okay, der hat halt Spocks Geist in sich, aber wie das jetzt sich auf ihn auswirkt, also er ist nie irgendwie, weißt du, so krampft sich am Boden oder ist irgendwie verwirrt oder so, also diese Gefahr für ihn wird niemals real. Und andererseits haben wir noch dann halt Spock, dessen Leichnam da auf dem Genesis-Planeten liegt und dessen Geist anderswo residiert und beides muss zusammengebracht werden,
um sein Körper ist ja reinkarniert quasi.
Also, genau, das kommt noch dazu.
Sie finden dann ein Kind, was dann Spock ist, was allerdings durch diesen Genesis-Effekt viel zu schnell altert.
Mhm.
Und deswegen ja, so quasi zerreißt und dann irgendwann in die vulkanische Pubertät kommt. Ein Moment, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, also das wusste ich noch, dass es diesen Moment gibt, in dem irgendwie gesagt wird, ja, Mrs. Spock, alle paar Jahre machen die Männer, die vulkanischen Männer eine Veränderung durch und es zerreißt sie quasi komplett.
Müssen die nicht auch irgendein Ritual absolvieren?
Ja, irgendwie sogar? Sowas muss sie dann machen und das können sie irgendwie auf diesem Planeten nicht machen und ja. Aber ja, wie dieser Teenager-Schauspieler quasi dort ist und sich vor Schmerzen krümmt und der Planet um sie herum zu explodieren droht, das war tatsächlich noch in meinem Kopf vorhanden. Jetzt weiß ich auch, zu welchem Film das gehört.
Genau. Ansonsten, es dauert eine ganze Weile, bis die Klingonen da auf den Plan treten. Ich glaube, so ungefähr eine Stunde vorher ist alles so ein bisschen Vorspiel auf der Erdenstation mit den Forschern. Wir haben ja auch noch Kirks Sohn, den wir im letzten Film erstmals kennengelernt haben, der ein Teil dieses Forschungsteams ist, was da Genesis entwickelt hat. Der kommt dann auch später zu Tode durch die Klingonen. Das war also eine eher kurze Bekanntschaft. Und
ja, der emotionale Ausbruch von William Shatner ist dann auch da. Aber dann war es auch wieder.
Also er war stets bemüht, sagen wir es mal so.
Ja, die große theatralische Star, aber nicht die große Leiden, die dann irgendwie durch den Film gezogen
aber
werden.
Das kann ja auch nicht so reifen. Weißt du, wenn halt, also eine Figur wie Spock, die halt über die Originalserie da war und dann im zweiten Film stirbt und ein absoluter Fanliebling ist, sowas packt ja emotional. Und irgendeine kleine Nebenfigur, die im vorherigen Film aufgetaucht ist erstmals und dann in der Mitte des nächsten Films stirbt, wo ist da der emotionale Einschlag in dieser ganzen Sache? Aber da wird auch was halt vorher etabliert wurde, rückgängig gemacht, auch dieses ganze Genesis-Ding. Das wird ja im Film davor als das ultimative Projekt Leben aus dem Leblosen, aus dem Nichts erschaffen, zelebriert. Und hier stellt sich dann relativ schnell heraus, okay, es ist eine Fehlkonstruktion, weil dieser Planet altert viel zu schnell. Alles wächst extrem schnell, aber dieser Planet selber ist halt durch dieses schnelle Wachstum instabil und wird sehr schnell auseinanderbrechen. Und dann war es das auch schon wieder.
Ja, wie du schon sagst, zweiten Hälfte fangen die Klingonen an, Stress zu machen und es ist wieder so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel wie im zweiten Teil, so ein bisschen. Sie versuchen quasi sowohl auf der beiden Brücken wie auch auf dem Planeten gegen die Klingonen zu kämpfen. Und es endet dann quasi damit, dass die Klingonen mehr oder weniger gewonnen haben, aber durch die Selbstzerstörung der Enterprise, also das Opfer des Schiffes, werden die Klingonen dann besiegt und getötet. Und sie kapern wiederum sich selber das klingonische Schiff.
Ja. Das ist dann wiederum der emotionale Moment, wo ich mir kurz dachte, holla, da trauen sie sich was, die Enterprise zu zerstören. Also klar, ja, die steht ja also, immer schon vorher, kurz vor der Zerstörung, aber irgendwie wird es dann wieder aufgebaut und so weiter. Aber nee, die jagen die halt in die Luft, um dieses Enterkommando in die Falle zu locken von den Klingonen. Und Das ist dann schon mutig. Das ist dann neben all den Sachen, die rückgängig gemacht werden vom Teil davor, dazu ja auch der Tod von Mr. Spock, ist das dann eine Sache, wo sie sich dann wieder trauen? was Etabliertes wegzustreichen, einen Fanliebling quasi rauszumachen. Aber es ist ja auch schön insofern die Botschaft, dass solche Dinge wie die Enterprise, ne, einfach als lebloses Objekt, sowas ist ersetzbar, verzichtbar im Gegensatz zu realen, lebenden Menschen oder Vulkaniern in dem Fall. Also dann lieber sich opfern für seine Freunde. Und wie es ja dann auch so schön am Ende heißt, das Wohl von einem wiegt genauso schwer wie das Wohl vieler, manchmal zumindest.
Ja, was im nächsten Teil dann noch irgendwie Relevanz hat quasi. Da dieser Satz ja gesprengt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich, alle, die One Piece geschaut haben, wissen, der Tod eines Schiffes kann sehr emotional sein. Und das haben wir auch hier. Ich glaube, Star Trek-Fans waren da wahrscheinlich im Jahr, was waren es, 84, 83?
84, genau.
84. Emotional sehr berührt. Ja, der Effekt und die ganze Nummer sah jetzt, also Star Wars Episode 6 kam da schon raus.
6 war, glaube ich, 83 war da Episode
auch
6.
Ja, ne? Mhm. Die zweite Zerstörung des Todessterns zum Beispiel ist schon mal ein anderes Level der Practical Effects. Aber nun gut. Sei es drum, ja. Es war trotzdem ein irgendwie ein toller Moment. Und an sich die ganze Geschichte, auch wenn die jetzt eher auf den Bierdeckel passt, ihr merkt schon, so wahnsinnig viel haben wir da gar nicht auf Einzelheiten einzugehen. Läuft irgendwie ganz gut vor sich hin, oder Christian? Also, ich fühlte mich unterhalten. Obwohl eigentlich Figuren, also gerade durch die Klingonen irgendwie, die da Unterhaltung reinbringen und auch ein bisschen Brutalität in das Ganze nochmal, konnte ich mich jetzt nicht so wahnsinnig beschweren. Außer, dass halt, also es waren die gleichen Charaktere wie im zweiten Teil, inklusive hier dem Sohn von Kirk und der neuen, hier Leutnant Savick, diesmal nur gespielt von Robin Curtis, nicht mehr von der Berühmtheit, die war nicht zu fein dafür, keine Ahnung.
Die hatte zu hohe Gagenforderungen, deswegen, aber ihre Rolle war zu relevant im schon fertigen Skript, deswegen haben sie da jemand anderen, eine andere Dame verpflichtet für diese Rolle von Lieutenant Savick.
Die Musik kommt wieder von James Horner, also es war irgendwie sehr ähnlich zum zweiten Teil, auf der Look. So ein bisschen, du hast wieder den Genesis-Planeten.
Ja, nun ist ja Teil 2 schon eine Weile her. Mein Eindruck war, es war ein bisschen, das Bild ist ein bisschen satter, heller und kräftiger mit so Pastelltönen gewesen. Also es sah nochmal ein bisschen anders aus, aber klar, es hält sich auch größtenteils an den Look, den der Teil 2 etabliert hat mit, ja, so ein bisschen militärisch. Ne? Also vor allem auch von den Designs her, der Anzüge, der Uniformen, die waren ja, wir hatten es ja im ersten Film, sahen die aus wie so Schlafanzüge und dann wurde das doch deutlich militärischer. Also da sind sie der Linie treu geblieben. Da lag ja jetzt auch nicht innerhalb dieses Filmkosmos allzu viel Zeit dazwischen. Also zwischen Star Trek 1 und 2 liegen innerhalb des Star Trek-Universums ja immerhin 12 Jahre und der schließt dann wirklich unmittelbar an diese Geschichte an. Was die Handlung betrifft, also ich habe mich durchgetragen gefühlt, kann ich das sagen, irgendwie war das schon alles gut und die ganzen Storybeats insgesamt haben funktioniert, aber dann aber auch nicht auf so einem Niveau, wo ich wirklich gut unterhalten war, sondern ich war größtenteils eher mäßig unterhalten. Was auch wieder daran liegt, dass dieser Film, so wie ich mir das angelesen habe, im Grunde komplett in Sets gedreht wurde, im Studio gedreht wurde, nichts on Location, obwohl da durchaus was geplant war. Aber ja, das sieht man dann halt auch wieder, wie halt die Hälfte des Films in irgendwelchen Raumschiff-Interieurs spielt und die andere Hälfte in halt Studio-Sets, die immerhin das mit sehr schönen Matte-Paintings noch aufgehübscht wurden und also so Bilder, die gemalt werden, um große Hintergründe, Panoramen darzustellen. Das ist noch ganz nett. Ansonsten, ich habe schon gesagt, mich stört es, dass so viele Sachen, die der Vorgängerfilm gemacht hat, hier wieder 180 Grad zurückgedreht werden. Kirks Sohn, der Tod von Spock, dieses Genesis-Projekt. Also der Film fühlt sich so ein bisschen wie so eine, okay, wir haben da was gemacht und jetzt wischen wir das aber alles schnell wieder weg und setzen es wieder auf Null zurück. So, das Einzige, was halt bleibt, ist, oder was verändert, was an Veränderungen reinkommt, ist halt, dass die Enterprise zerstört ist und weg ist. Und ansonsten war es das auch schon so. Und dann thematisch ist das durchaus interessant mit Körper und Seele als zwei verschiedene Entitäten und dass man ja beides braucht, um eine Identität wieder zusammenzustellen. Und wahrscheinlich freuen sich auch, habe ich zumindest gelesen, sehr christliche Publikationen in den USA haben sich sehr über die darüber gefreut, dass dieser Film sehr, sehr christlich ist, sehr, sehr diese Jesus-Geschichte aufgreift mit Spocks Opfer und seiner anschließenden Wiederauferstehung. Aber ansonsten, ach so, ja, genau, die Klingonen noch so ein bisschen als Symbol, als Metapher für die Sowjets im Kalten Krieg, die hier irgendwie das Rennen um die nukleare Vorherrschaft gewinnen wollen und alles daran setzen. Aber ansonsten fand ich diesen Film insgesamt doch sehr, sehr durchschnittlich und auch wenn es dann zur Konfrontation zwischen Kirk und Krug kommt, wo Krug dann den Gollum macht und in die Lava stürzt, das war eher hemdsärmlich, dieser Kampf.
Ja, gut, aber 1:1 Kämpfe sind jetzt auch, glaube ich, nicht die große Stärke von Star Trek.
Ja.
Und diese Ästhetik von Studio und Pappsets irgendwie gehört die dazu. Ich mochte das eigentlich, den Look ganz gerne. Storytechnisch bin ich größtenteils, also ich bin auf jeden Fall bei dir, was diesen Tod von Spock angeht. Natürlich, das ist jetzt irgendwie doof, das wieder umzudrehen, aber allerdings ist es irgendwie auch der Kern des Films. Ansonsten finde ich aber schon, dass der die Geschichte eigentlich relativ nahtlos weiterführt und logisch weiterführt mit dem Genesis-Experiment, was dann außer Kontrolle geht. Und die Klingonen als irgendwie jemand, der null Ahnung hat von Star Trek, kennt aber trotzdem die Klingonen irgendwie als Gegner, so einen ikonischen Bösewicht dann zu haben. Ich fühlte mich gut unterhalten. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie gegen dich argumentieren und irgendwie vor Freude in die Luft springen, was ein toller Film das ist. Vielleicht war ich auch irgendwie überrascht, weil ich gedacht habe, ja, die Ungeran-Zahlen, ne, das sind ja die schlechten Filme und jetzt muss ich mich wieder durch irgendwas Nerviges oder sehr Langsames durchquälen, aber der geht auch keine 100 Minuten, glaube ich. Wenn ich mich. Na doch, 105 Minuten. Okay. Abspann. Sind es dann 100 Minuten.
Vorspann musst du abziehen. Bei den alten Filmen sind ja die ersten 4 Minuten Vorspann mit
der alles
aufgetaucht ist. Ja, genau. Wenn du dir was zu essen machst und anfängst, wie wir es ja gerne machen, Abendessen geht los, der Film startet, der erste Teller ist alle, wenn der Vorspann zu Ende ist.
Da muss nochmal auf Pause geklickt werden und der Airfryer geräumt werden.
Nachschlag werden, ja.
Kommen wir mal zur Bewertung, würde ich sagen. Wie gesagt, mir fehlt eher irgendwie große Neuerungen irgendwie, also so. Das ist nicht Teil 3, das ist irgendwie 2.3 oder 2.2. Es ist wie so ein, es sind dieselben Charaktere, das ist nicht wirklich wie ein Spin-off, aber es ist irgendwie so eine kleine Nebengeschichte, was man auch hätte schreiben können als Buch oder sonst was. Irgendwie fehlte mir jetzt ja der große Payoff oder die große Epicness auch der unendlichen Weiten und so haben wir die gleichen Planeten, die gleichen Menschen, bla 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 bla. Mhm. Nichtsdestotrotz, Unterhaltungsgrad war gegeben und deswegen 3 von 5 Photonentorpedos.
Genau. Für alle, die es noch nicht wissen, wir werten, unsere Wertungsskala ist ja bei jeder unserer Reihe anders. Und hier im Falle von Star Trek beläuft sie sich auf maximal 5 Photonentorpedos. Und ich verweigere mich einer Wertung über Durchschnitt, über der Mitte, weil am Ende war ich dann doch nicht abgeholt von der ganzen Sache. Jetzt auch nicht super schlecht unterhalten, aber ich kann ja keine 2,5 geben. Und deswegen gehe ich dann auf die 2. In dem Fall 2 Photonentorpedos. Leonard Nimoy auf dem Regiestuhl hier für den sofort mal Nicholas Meyer, das sollte man vielleicht noch sagen, der war unzufrieden mit der Änderung des Schlusses seines zweiten Films, deswegen ist der gegangen und Leonard Nimoy ist dann mehr oder minder durch einen Witz, Missverständnis eingestiegen als Regisseur. Und Es ist ein solider Einstieg, aber ich bin nicht begeistert und wie in der ersten Folge behalte ich mir vor, das alles nochmal am Ende zu revidieren und rumzuschieben.
So genauso wie der Film.
Genau.
Gut, 2 von 5 von Christian, kritisch heute unterwegs. Mal gucken, ob das so weitergeht.
Ich hatte eine kurze Nacht, da bin ich mal traditionell kritisch unterwegs.
Ja, ich auch, aber trotzdem, da bin ich traditionell kritisch unterwegs, keine Ahnung. Aber vielleicht, also wir haben 2 unterschiedliche Gründe, warum wir eine kurze Nacht haben, würde ich mal glauben.
Ja.
Nun gut, egal, kurze Nacht, sei es drum, einen 4. Film haben wir noch, einen 2. Film für diese Folge und der 4. Film für diese Star Trek-Reihe. Christian, worum geht's?
Um Star Trek 4 zurück in die Gegenwart. Und das ist ein Titel, der seinen Plot schon quasi im Untertitel, im Subtitel, im Beititel.
Teil 3 auch.
Trägt, ja, stimmt, ja.
Teil 2 auch. Also, ja, die sind schon sehr.
Sind schon sehr eindeutig. Ja, aber hier geht es um eine Zeitreise in quasi die damalige Entstehungsgegenwart dieses Films, also ins Jahre 1986, wo der rausgekommen ist. Übrigens damals auch ganz andere Zeiten. Ne? Der Dreh für den Film war im Februar abgeschlossen und im November ist der schon in den Kinos angelaufen. Also, was du heute hast von wegen 2 Jahre Post-Production, das waren noch andere Zeiten, sagen wir mal so. Ja, jedenfalls auch der schließt halbwegs nahtlos an Teil 3 an. Es sind ein paar Monate vergangen. Unsere Star Trek Crew ist ja mit dem Klingonenschiff auf Vulkan gestrandet oder zumindest im Exil gewesen eine Weile. Die werden quasi gesucht für illegale Handlungen und beschließen jetzt, okay, wir kehren zurück auf die Erde, um uns diesem Gericht zu stellen, eine Befehlsverweigerung, Angriff auf ein klingonisches Schiff, auf eine klingonische Crew und so weiter. Währenddessen ist aber eine seltsame Sonde, die ein bisschen aussieht wie so ein übergroßer schwarzer Zigarettenstummel, auf dem Weg zur Erde. Und schaltet alle Systeme aus und sendet seltsame Signale in Richtung Erde. Die Ozeane verdampfen, die Welt steht vor dem Untergang. Und Kirk und seine Crew finden raus, das sind Buckelwal-Sounds. Die wollen mit Buckelwalen kommunizieren, die aber schon vor 2 Jahrhunderten ausgestorben sind, beziehungsweise von der Menschheit ausgerottet wurden. Also fliegen wir in die Vergangenheit, holen 2 Buckelwale in die Gegenwart, um die Erde zu retten. Und so sieht dann auch der Plot aus.
Ja, sie landen dann im Jahr 1986 in San Francisco, denn wie der Zufall es will, sind da gerade 2 Buckelwale in einem Becken, die sie dann rausholen wollen, ihnen entgegen, es gibt keinen wirklichen Bösewicht außer diese Sonde, die irgendwas abträuft, aber genau, wir haben hier quasi die weibliche Hauptrolle, wenn man so will. Heißt die Amanda?
Die Forscherin Christine Chappell Mayel Barrett.
Die quasi die, ich glaube, stellvertretende Leitung oder sowas ist. Und ja, natürlich wird dann so ein bisschen Romanze-mäßig was gestrickt zwischen ihr und Captain Kirk, der natürlich seine Finger schon bei sich tatsächlich. Also wir haben hier nicht so die James Bond-Sache.
Wird auch am Ende gecockblockt, also das kann man schon mal sagen.
Ja, das ist
Schluss für den Moment.
Fast modern. Aber nein, der Film, das, was den herausstechen lässt, neben der Story, die, keine Ahnung, wer auf die Buckelwal-Idee kam, aber er verdient einen Orden auf jeden Fall.
Also, das kann ich dir sagen. Die Zeitreise-Idee stand ganz am Anfang. Und dann hatten sie Ideen von wegen irgendwie eine Seuche oder sowas. Aber einer vom Drehbuch oder vom Produzententeam hat dann ein Buch über ausgerottete Spezies in die Finger bekommen und dachte, das ist die Idee. Wir nehmen die Buckelwale.
Ich meine, es macht so ein bisschen Sinn, weil wer jetzt irgendwie eine kleine Tierart oder sowas, die können sie einfach einfangen und weiter geht. Sondern nee, man muss die ja raufbeamen und dann gibt es noch Energieprobleme. Das heißt, sie brauchen einen Atomreaktor aus irgendeinem Militärschiff, der Enterprise, ne, das ist der, damit die wieder vorkommen, fand ich auch sehr schön. Also die Story ist irgendwie crazy, verrückt, wenn man sie so vorträgt, aber macht schon Sinn, halbwegs, in dem Kosmos. Und aber wenn man sie halt erzählt, ja, die reisen in die Vergangenheit, um Buckelwale zu retten und dann um eine große Sonde aufzuhalten, weil die spricht nur Walisch. Das ist so.
Das ist die Wahlkontrollpolizei.
Schreib sowas mal ins Skript und versuch das irgendwie an den Mann zu bringen, nach Hollywood. Ich glaube, du wirst eher ausgelacht. Aber
ja, aber nach dem Erfolg von Teil 3 hatte Nimoy, Teil 3 war durchaus ein kommerzieller Erfolg, Produktionskosten 16 Millionen eingespielt, 80, 90 Millionen, also Studio hat ihm dann auch mehr kreative Freiheit für diesen vierten Film gegeben. Ja,
irgendwie wirkt er auch. Der wirkt freier, unbelasteter, weil, jetzt kommen wir mal zum Kernpunkt, das absolut unterhaltsamste an diesem Film ist natürlich, dass die Enterprise-Crew in San Francisco der 80er Jahre rumläuft. Ja. Und das ist unfassbar befremdlich, unfassbar weird. Gleichzeitig reagieren die Menschen gar nicht so krass darauf, wie ich mir das gedacht hätte.
Nee, also die Menschen reagieren nicht, sondern wie halt die Crew auf die Gegenwart reagiert. Das ist die Krux an der Sache. Und das ist ja auch der Kern der Sache, dass dieser Film, wie es gute Science Fiction macht, mehr über unsere Gegenwart aussagt als über unsere mögliche Zukunft. Und das ist sowohl inhaltlich als auch humoristisch ist das der Kern dieses Films.
Ja, also auf jeden Fall der lustigste Star Trek Film, den wir bisher gesehen haben, und der Humor funktioniert. Also das ist einfach lustig, wenn irgendwie sie vor einem 80er Jahre Computer stehen und dann sagt Computer an. Und dann, Moment, Entschuldigung, ich muss erst die Maus natürlich in die Hand nehmen.
Das ist ja gar kein Mikrofon, das ist eine Maus, ja.
Ja, und das ist, und dann eine Tastatur. Aber, genau. Irgendwie, wenn sie später im Krankenhaus sind, dass dann Pille sich über die altertümlichen, mittelalterlichen Methoden aufregt. Dialyse.
Also wirklich hier nehmen sie eine Pille, da wächst sie eine neue Niere. und ich fand's auch schön, dass Kirk dann Spock beibringt, ja, in dieser Zeit muss man in jedem Satz eine farbige Metapher, ein Schimpfwort unterbringen. Das gehört sich so. Das ist einfach Zeitgeist. Oder wie, sie benutzen hier noch Geld. So. Auch interessant, dass es offensichtlich in der Zukunft von Star Trek kein Geld mehr gibt. Utopisch.
Ja, es ist ja auch eine Utopie, mehr oder weniger. Das sind sehr, sehr lustige Momente und irgendwie viele, die funktionieren auch natürlich, wer wird gefangen genommen auf diesem Schiff? Natürlich ist es Pavel Chekhov.
Der Russe, natürlich.
Die anderen reagieren zwar immer drauf und sind irgendwie überrascht oder sonst was, aber zum Beispiel, als sie zum ersten Mal durch San Francisco rumlaufen, ich hätte Geld drauf gewettet wahrscheinlich, dass die Leute sich irgendwie umdrehen oder dass sie sich neue Kleidung besorgen zum Beispiel.
Ach du, damit sie nicht auffallen.
Aber 80er Jahre San Francisco scheint vollkommen egal zu sein.
Wer da alles rumgelaufen ist, also natürlich auch Spock mit seinem Outfit und seinem Stirnband perfekt in eine Hippie-Tarnkleidung ungewollt und ja, mittlerweile hast du da wahrscheinlich, gerade wenn Comic-Con, ich glaube, die Comic-Con ist auch in San Francisco, ne?
Boah, kann gut sein. Aber es gibt bestimmt
keine Comic-Con in San Francisco. Aber wenn da die Leute so rumrennen im Outfit, das ist dann vielleicht auch nochmal quasi doppelte Ehrfürchtigkeit vor diesem Film.
Ich fand es einfach mal schön, die Crew halt nicht in ihrem Cockpit zu sehen, nicht auf irgendeinem fremden Planeten, sondern einfach mal irgendwie durch die Erde rumlaufen zu sehen. Und das ist einfach eine weirde Kombination, wo ich nicht wusste, dass ich sie brauche, aber hiermit getan haben. Und auch hier hatte ich einen Moment, wo ich mich dran erinnert habe, dass ich diesen Film schon mal gesehen habe. Kannst du erraten, welcher es war?
Hallo Computer Moment?
Hallo Computer, ja, das kannte ich durch Memes. Aber es war der Moment, als Leonard Nimoy, als sie im Auto sitzen zusammen und irgendwie miteinander reden und er dann aus dem Nichts so, sie ist schwanger. Also der Wal. Irgendwie so, obwohl das gar nicht zum Gesprächsthema gerade passt oder so, und als würde ihm dazu auf der Seele liegen, das jetzt zu sagen. Irgendwie, ja, die drei im Auto, das ist so irgendwie bei mir immer hängen geblieben.
Ja, auch eine schöne Szene. Dieser Film, finde ich, macht vieles richtig und ist gleichzeitig sehr erfrischend. Und gerade diese Kombination ist es, die es mir angetan hat. Du hast schon gesagt, das ist mal nicht irgendwie fremder Planet, nicht mal Raumschiff, Cockpit, da hast du natürlich auch Szenen. Oder gerade auch der Anfang, die ersten 30 Minuten, bevor sie die Zeitreise eintreten. es ist sehr düster, dunkel in der Inszenierung und sehr ernst. Und hat mich auch so ein bisschen an Star Wars Episode 1 erinnert, mit diesen politischen Verwicklungen, mit diesem Gerichtssaal und so weiter. Und dann Zeitreise, und er schlägt auf einmal einen ganz anderen Ton an, sowohl erzählerisch als auch ästhetisch. Ist das auf einmal ja natürlich sonnendurchflutetes San Francisco, eine ganz andere Nummer. Dann zersplittet er diese Crew in Zweierteams. Du hast Kirk und Spock, du hast Uhura und Chekov, du hast Pille und du hast Sulu und wie heißt denn der?
Sulu macht so ein bisschen sein eigenes Abenteuer, aber
genau. Aber wer heißt denn der Techniker nochmal?
Scotty.
Scotty, genau. Die sind als Team. Pille bleibt, glaube ich, erstmal auf dem Schiff. Aber ja, du hast diese Zweierteams, was eine schöne Dynamik reinbringt, einfach durch drei parallel laufende Erzählstränge. Jeder hat seine eigene Quest quasi, die er abschließen muss.
Ja, Pille ist mit, ganz kurz, damit wir es zusammenbekommen, Pille ist mit Scotty unterwegs, sie sind in dieser Fabrik.
Ach, da ist Pille mit unterwegs, okay.
Ja, ja, tun sich doch irgendwie als Professor aus Edinburgh oder sowas ausgeben, oder?
Ja, ja, genau, mit dem durchsichtigen, transparenten Alu, was er dann da macht. Ich meine, da wird dann auch irgendwie auf diese ganzen Zeitreise-Film-Logiken von wegen, wenn wir die Vergangenheit verändern, wie beeinflusst das die Zukunft, wird auch drauf gepfiffen, was ich auch sehr erfrischend fand.
Ja,
ja. Ja. Aber insgesamt, also, wir hatten es ja schon in unserer James-Bond-Reihe. Du hast diese sehr ernsten Teile mit Sean Connery und dann kommt da auf einmal mein Lieblingsdarsteller, dessen Namen mir jetzt spontan nicht einfallen will, weil gerade mein Namensgedächtnis etwas versagt. Roger Moore, genau. Und seine Filme sind einfach herrlich albern. Und genau dieses Phänomen hatte ich bei dem Film auch. Wir haben jetzt drei vergleichsweise ernste, sich ernst nehmende Filme gesehen und jetzt haben wir diesen doch sehr albernen Streifen, also albern ist übertrieben. Im Star Trek-Kontext ist er vielleicht albern, aber er driftet nie in so einen total infantilen, billigen Humor ab, sondern es sind immer so kleingesetzte Spitzen, beziehungsweise auch die Situation einfach. Es ist ja Situationskomik ganz viel. Und was er dann dadurch auf diese Weise über unsere Gegenwart sagt, also dieser Film ist sehr zeitgeistig für seine Zeit natürlich gewesen mit Thema Umweltschutz, ne? Walfang war damals, glaube ich, ein sehr großes Thema, auch so Nuklearantriebe für Schiffe, Nuklear ja sowieso noch in den 80ern ganz, ganz aktuell. Das fand ich doch sehr, sehr stark. Mich hat das sehr gefesselt und sehr, sehr gut unterhalten und deutlich besserer Film als der davor.
Ja. Also einfach der Unterhaltungsgrad. Also ich weiß, es wird gleich bei der Bewertung ein bisschen schwierig. Ich finde, das ist nicht unbedingt ein guter Star Trek-Film, so vom Prinzip. Also wenn man die klassische unendliche Weiten, neue Planeten entdecken, neue Rassen, neue Völker, neue crazy Faktoren, die irgendwie das Weltall bereithält, das ist ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil dieser Sonde, die auch nie erklärt wird. Also das Ende ist ja wirklich einfach so, die Wale kommunizieren mit dieser Sonde ist weg. Feierabend.
Sag ich doch. So. Ist die Wahlkontrolle, die Buckewahlkontrolleinheit. Ja, das ist tatsächlich seine größte inhaltliche Schwäche, dass nie auch nur mal irgendjemand mal fragt, sag mal, was wollte die denn eigentlich jetzt genau? Es tingelt die durchs Weltall und sucht nach Buckelwahlen und wenn sie sie gefunden hat, dann geht sie wieder. Also irgendwie, man hätte es ja auch irgendwie lösen können, dass nachdem die Wale mit der Sonde kommuniziert haben, macht Spock nochmal so eine mentale Verbindung zu den Walen und fragt eigentlich, was war denn das jetzt für eine Nummer?
Kommt die nochmal wieder? Also müssen wir uns nochmal irgendwie bereithalten oder sonst was?
Müssen wir euch jetzt noch schützen oder was? Also.
Ja, was weiß ich, was das war. Aber die sind wahrscheinlich auch einfach heilfroh, dass er gegangen ist und der Mensch macht sich dann keine Gedanken drum. Ja, es ist super aktuell, auch mit diesem Thema, was der Mensch quasi jetzt anrichtet und jetzt irgendwie macht, ist halt in der Zukunft, wird das zum Problem, scheiß mal auf die Sonne oder sonst was, aber einfach, dass man Arten ausrottet, das ist halt einfach ein Problem und das wird irgendwann einem auf die Füße fallen. Wahrscheinlich kommt keine Sonde und will mit Buckewahlen reden, aber ist es ausgeschlossen, Christian? Ist es ausgeschlossen? Ich denke nicht.
Nein.
Deswegen sollten wir uns bereithalten, ein paar Buckewalle behalten. Ja, aber wie gesagt, als Star Trek-Film fand ich den jetzt noch nicht mal so unfassbar krass oder emotional oder effektreich irgendwie wahnsinnig, obwohl er für Oscar nominiert war für die besten Effekte.
Mhm.
Und es wird komisch unterteilt, sehe ich gerade beim Wikipedia-Artikel. Best Effects, Sound Effects, Editing. Was auch immer das heißt. Naja. Auch da nicht so wahnsinnig krass, irgendwie bringt jetzt die Geschichte nicht wirklich viel vor. Blablablub. Aber es war einfach ein unterhaltsamer Film. Also das muss man einfach wahnsinnig lassen. Ich fühlte mich ab dem Zeitpunkt, an dem sie in San Francisco sind und auch irgendwie schon mit diesem Zeitsprung, auch dieser Moment irgendwie, ja, ist das nicht ein vollkommen wahnsinniger Plan? Und Captain Kirk, nö, haben wir doch schon mal gemacht.
Ja, das ist das Junge, als er dann sagt, Zeitsprung vorbereiten. Ja, wie? Das geht einfach? Und dann fliegen sie einmal ganz schnell um die Sonne und reisen
300 Jahre zurück. Man muss irgendwie einmal um die Sonne schnell fliegen, dann geht das irgendwie.
Aber ja, aber in der richtigen Richtung. Aber in der richtigen Richtung. In der anderen Richtung reist du in die Zukunft offensichtlich. Übrigens nicht als für den Oscar beste Special Effects nominiert, im Gegensatz zu dem Film davor, sondern nur für Kamera, Musik, Ton und ja, Ton-Editing, Toneffekte.
Ah ja, Toneffekte, dann war es das. Mhm. Ja.
No. Ist natürlich auch das komplette Gegenteil, ne? Wie gesagt, alles on location und natürlich ist da nicht sehr viel Effekt drin, obwohl die Wale größtenteils Animatronics waren, also das fand ich dann auch respektabel, hat man auch nicht gemerkt. Es gibt kurz vor Schluss gibt's noch mal, oder in dieser Verfolgungsjagd mit diesen norwegischen Walfängern, wo sie die dann gerade noch so retten, die Wale. Da gibt es so einen Unterwassershot von zwei Buckelwalen. Ich meine doch, das wäre dann eine echte Aufnahme gewesen, die auch noch mal ganz schön stark ist. Aber ansonsten, also, dass die Wale größtenteils zu Animatronics in Animatronics gemacht haben, auch stark.
Ja, du siehst ja immer, wenn sie da irgendwo ich glaube, die Wale an sich sind Aufnahmen. Also, wenn du sie irgendwie im Tank siehst, die dann mit einem Bildschirmhalter dahinter kleben. Ich glaube, das siehst du relativ offensichtlich, dass das nicht gerade im Set ist oder so. Aber diese Flossen, die immer so rausragen und dass sie dann immer so, ich glaube, das sind dann die Practicals. Aber ja, auch das ist natürlich auch schon ein riesiger Aufwand, den man sich nicht unbedingt machen muss. Hier irgendwie steckt auch viel Liebe drin für diese kleine, weirde Geschichte. Und das appreciate ich sehr.
Ja, ist das jetzt eigentlich ein doppelter Fish-Outer-Water-Plot, Marius?
Sehr gut, Christian. Ja.
Auch wenn Wale keine Fische sind, aber.
Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das der Score. Der ist, der dreht nämlich auch komplett am Rad. Der Anfang ist eine unfassbare Oper-Eröffnungsstück quasi. Richtig, also ein klassisches Musikstück, als würde man jetzt irgendwie gerade den Anfang einer Symphonie hören. Geht komplett steil. Und auch sonst, das Theme, wenn irgendwie, Chekhov sich befreien muss und durch die Gänge hetzt, fand ich sehr schön. Also die Musik ist sehr theateresque wieder oder opernesque und sehr, sehr schöne klassische Musik, die nicht unbedingt so im Star Trek-Film passt und auch nicht für diese krude Geschichte vielleicht, aber einfach schöne Musik.
Ja, und du hast halt dann in der Fluchtsequenz aus dem Krankenhaus, da dreht es dann ab und dann wird es ein Zirkushaft.
Genau. Aber die Szene ist auch sehr, also wie sie da rauskommen und irgendwie also den armen Chekhov retten, ist schon eine einzige Slapstick-Szene, ja. Aber es funktioniert. Es funktioniert in diesem Kontext einfach. Hättest du solche Szenen in einem der anderen zwei Teile, wird sie, glaube ich, sehr rausstichen. Und hier hast du einfach schon durch den Plot ist gesagt, wir nehmen das Ganze jetzt mal nicht so ernst, ne, sondern haben einfach mal Spaß. Und wir haben alle verlernt, Spaß zu haben und deswegen guckt euch Star Trek 4 an.
Dann ja, aber trotzdem, aber obwohl dieser Spaß da ist, wie gesagt, ernste Themen werden hier aufgegriffen. Ja. Ne? Also, ja.
Aber also es gibt zwar, es sollen ja auch Momente sein, die sehr emotional sind, die funktionieren, wie ich finde. Nicht so. Also, ist schon klar, dass hier alle gerettet werden, alles gut ist. Ja. Ja, wenn am Ende natürlich die ganze Crew dann nochmal steht und irgendwie für Kriegsverbrechen in Anführungszeichen bestraft werden soll und da sie ja die Welt gerettet haben, wird alle Punkte fallen gelassen. Und natürlich gibt es in der letzten Szene ein neues Schiff für die Crew.
Ja, die hatten noch eine Enterprise auf Reserve.
Die hatten da noch eine, ja, Gott sei Dank.
Die 1701A.
Weißt du das noch in der Woche?
Ja, hoffentlich.
Okay, der kommt im nächsten, wenn wir mal ein Quiz machen. Die Frage wird extra für dich reingenommen und wenn du das nicht weißt,
dann ist wahrscheinlich komplett falsch, die Nummer gewesen, aber irgendwie habe ich die 1701. Nee, 1701, NCC 1701. Das ist doch eine Standardfrage in jedem Nerdquiz. In jedem, hier Nerdquiz Rocket Beans, Nerdquiz Kalender, es kommt diese Frage immer.
Okay, gut. Ihr habt gehört, Christian weiß die Nummer der Enterprise, der zweiten Enterprise scheinbar, aus dem FF.
Aus dem NCC. Genau. Wollen wir noch eine Wertung aussprechen?
Wir wollen. Ich bin nicht bei der vollen Punktzahl, einfach weil ich finde, dass das für einen Star Trek-Film, was ich so erwarte, jetzt nicht die Erwartung quasi hegt, also im Gegensatz zu Teil 2, das fand ich irgendwie einen extrem klassischen Star Trek Film, der super viel Spaß macht in dem Kontext, aber einfach durch diesen abnormalen Unterhaltungsgrad als Film kann ich da nicht weniger geben als 4 von 5 von Tim und Torpedos.
Ich bin auch kurz vor der vollen Punktzahl, aber ähnlich wie bei dir, es ist also im Kontext der bisher gesehenen Filme und wenn ich die drei vorher nicht gesehen hätte und wenn jetzt das meine Vorstellung von Star Trek sein sollte, es würden falsche Erwartungen wahrscheinlich geweckt werden. Ja. Aber so, er war innerhalb dieses Kontextes extrem erfrischend und nicht jetzt die Star Trek Essenz vielleicht, aber trotzdem ein sehr guter Film und ich gebe auch 4 von 5 Photonentorpedos.
Sehr schön. Dann sind wir soweit heute für heute durch. Ich habe mal schon ein bisschen reingelinst in den nächsten Film. Der hat, ich glaube, die schlechteste Bewertung bei Letterboxd von allen Star Trek-Filmen, zumindest was die Original-Crew angeht. Also da freuen wir uns doch drauf auf den nächsten Teil, auf Teil 5 und 6. Das werdet ihr dann so circa in 2 Monaten von uns mitgehören. Unsere kleine Review-Talk an dieser Stelle. So lange habt ihr auch Zeit, hier selber zu schauen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich wie immer gerne folgen bei Instagram oder auf unserer Seite kinotagesstätte.com und uns gerne bewerten und liken und kommentieren, was auch immer ihr macht und könnt auf den jeweiligen Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder auch einfach mal YouTube. Warum nicht mal YouTube?
Wie ist es mit Spotify?
Ja, das, also ich habe gedacht, ich habe hier einen Kater und muss die Folge durchstehen, aber Christian hat den Schalk im Nacken.
Offensichtlich, er klatscht mir einen in den Nacken, ja. Gut, gehen wir mal raus, bevor es hier noch schlimmer wird.
Zu ulkig, genau.
Zu ulkig, so wir ulkig
wie das Niveau.
Star Trek 4. Ja. Vielen Dank, Marius, für diese wunderschöne Doppelbesprechung. Vielen Dank für euch, an euch da draußen fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche mal wieder mit etwas völlig anderem wieder.
Oh ja, nächste Woche wird schön. Freut euch drauf.
Bis dahin.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao.